Ja, also Arbeiter wählen zu großen Teilen AfD. Die haben sich ein Stück weit unterworfen und glauben, dass sie heutzutage mehr haben, wenn sie sich in ihrem nationalen Kollektiv einem starken Führer unterworfen. Jeder kennt es inzwischen, Familienfest und irgendein Onkel fängt an davon, dass er heute niemand mehr arbeiten will und die ganzen Ausländer sowieso nicht, dass man da wenigstens schon mal sowas sagt wie du, ich bin da ganz anderer Meinung.
Kapum, der Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung für ein christliches Miteinander in der Arbeitswelt. Denn Arbeit bewegt Zukunft.
Hallo und herzlich willkommen zu Kabum. Die Bundestagswahl steht vor der Tür und wohl noch nie war der Wahlkampf so von Populismus geprägt wie in diesem Jahr. Trotzdem wählt die große Mehrheit der deutschen Parteien, die auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Allerdings ist das nicht ganz gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt. Dass bestimmte Schichten bestimmte Parteien wählen, das war ja eigentlich schon immer so. Denn früher war ja zum Beispiel klar, Arbeiterklasse, Gewerkschaft, SPD, da gibt's viele Überschneidungen. Aber in den letzten Jahren hat sich da etwas grundsätzlich verändert. Denn große Teile der Arbeiterklasse wählen heute die AfD. Obwohl sie wahrscheinlich diejenigen sind, die am meisten darunter leiden würden, wenn die Forderungen der Partei tatsächlich umgesetzt werden würden. Diese paradoxe Situation wollen wir uns heute erklären lassen von Tobias Kafegi. Ich grüße Sie.
Hallo.
Sie sind Gewerkschaftssekretär der Region Neckar-Alb-Obere Donau, also weit weg von München, und deshalb treffen wir uns auch digital. Und deshalb klingen wir vielleicht auch etwas anders als sonst hier im Podcast. Herr Kafegi, Sie sind aber nicht nur Gewerkschafter, Sie sind Politikwissenschaftler. Und Sie promovieren gerade zum Thema wirtschafts- und sozialpolitische Einstellungen von ArbeiterInnen, die AfD wählen. Das muss man sich ja wirklich mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Sie versuchen also quasi zu erklären, warum die das tun, also AfD wählen. Und da muss ich als erstes auch mal die Frage stellen, tun die das denn wirklich?
Ja, also Arbeiter wählen zu großen Teilen AfD, also jetzt in Thüringen zum Beispiel. Bei der letzten Landtagswahl haben 49% derjenigen, die sich selber als Arbeiter definieren, also in solchen Nachwahlbefragungen, da befragt man quasi Leute, die aus der Wahlkabine kommen, was sie gewählt haben und was sie arbeiten. Und da können die sich selber einstufen als Angestellte, Unternehmer, Arbeiter oder zum Beispiel Rentner. Das sind diese typischen Nachwahlbefragungen, die wir dann im ZDF sehen oder in der ARD. Zum Beispiel von Forschungsgruppe Wahlen, die machen das immer fürs ZDF. Und da haben zum Beispiel bei der letzten Landtagswahl in Thüringen haben 49% der Arbeiter, also die sich selber als Arbeiter einstufen, haben gesagt, ich habe die AfD gewählt. Und um jetzt nicht immer nur zu sagen, das ist im Osten so.
Aha,
bei
genau.
Der letzten Landtagswahl in Hessen waren es 40%, also ein bisschen weniger noch. Aber das sind natürlich gewaltige Zahlen von Arbeiterinnen und Arbeitern, die da AfD wählen.
Sie haben ja für Ihre Doktorarbeit jetzt auch schon eine Menge geforscht. Sie haben, man nennt das mal qualitative und quantitative Untersuchungen gemacht. Das heißt, Sie haben mal länger mit einzelnen Menschen gesprochen und Sie haben halt auch einfach so Fragebogen mit ankreuzen und wie viele Leute antworten was gemacht. Und haben dabei ja so einen gewissen Einblick bekommen. Es ist ja, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, total unlogisch als Mensch, der wenig Geld zur Verfügung hat, die AfD zu wählen, weil wenn die das wirklich umsetzen würden, was sie versprechen, hätten genau diese Leute ja am Ende weniger Geld. Was versprechen sich die Menschen davon, diese Partei zu wählen?
Ja, was versprechen sich die Menschen davon? Das ist eine ganz wichtige Frage, weil dieses, was versprechen sich Menschen davon, spielt ja an auf so eine Rationalität. Also wie wenn Wahlentscheidungen immer sehr stark abhängig davon sind, ob ich da mehr Geld kriege oder bessere Lebensbedingungen. Ja, also das ist so die rationelle Wahlentscheidung. Das spielt schon auch eine Rolle bei Wahlentscheidungen, aber es gibt da auch eine Menge Forschung dazu. Und ich glaube, was entscheidender ist, Wahlverhalten ist sehr stark abhängig von einem bestimmten Weltbild. Und wiederum dieses Weltbild beinhaltet ganz viel, also Vorstellungen über die Welt, wie funktioniert die und welche Werte entstehen daraus, also was ist wichtig in dieser Welt. Da entsteht dann übrigens auch eventuell eine ganz andere Agenda von was ich mehr habe, Zum Beispiel oder
ich überlege gerade, das ist ja bei den anderen Parteien auch nicht anders. Also ich habe es gerade mal abgeglichen, wenn jemand die Grünen wählt, dann hat das auch mit einem Weltbild zu tun, mit einem Weltbild, dass jemand möchte, dass die Schöpfung bewahrt wird, sage ich jetzt mal als Christin, oder dass es eine Gerechtigkeit gibt auf der Welt. Das ist ja auch ein Weltbild, das man abgleicht an dem Wahlprogramm.
Genauso ist es. Bei den Grünen wäre das eben Ökologie, weil der wichtigste Wert für die Grüne wäre eben eine gesunde Natur. Wenn die jetzt über den Klimawandel sich verändert und kaputt geht, dann stehen die Lebensgrundlagen in Frage. Also so sieht ein Grüner die Welt. Deshalb stellt er ja die Bekämpfung des Klimawandels auch relativ hoch. Oder wenn jemand aus einer eher linken Tradition kommt, dann geht es ihm um Gleichheit. Also in der Politologie sagt man immer, die Unterscheidung zwischen links und rechts ist, dass Menschen, die politisch nach rechts gehen, haben eher den Wert, dass es eben in der Welt ungleich zugeht und dass diese Ungleichheit aber einen Sinn macht und wichtig ist und dass man die auch teilweise verteidigen muss. Und links sind eher Menschen, die sagen, wir brauchen mehr Gleichheit, die über mehr Demokratisierung erkämpft werden muss. Und diese höhere Gleichheit bringt der Welt quasi eine höhere Lebensqualität, weniger Auseinandersetzungen, weniger Kriege und Kämpfe, während eben eine konservative oder rechte Politikrichtung sagt, na, die Ungleichheit ist schon richtig so, sonst entsteht Chaos oder Dekadenz oder sowas. Wenn es dann Richtung Faschismus geht, bei denen wird dann oft Gleichheit wird dann zur Dekadenz oder so. Wenn der Feminismus sich durchsetzt, kriegen die Frauen keine Kinder mehr und folgen nimmer und dann entsteht da die Dekadenz mit ganz komischen Erscheinungsformen. So ist es dann eben quasi im Faschismus und so. Also so kann man das auf den politischen Richtungen einteilen. Ja, und wenn man das eben beobachtet, dann glaube ich, haben die Arbeiter, die AfD wählen, haben ein ganz anderes Weltbild wie früher die Arbeiter, die noch SPD gewählt haben. Ich glaube, Arbeiter, die AfD wählen, haben diese Gerechtigkeitsmomente in einer gewissen Weise abgelegt, beziehungsweise haben die modifiziert. Die glauben nicht mehr dran, dass die Arbeiterklasse selber sich diese Gerechtigkeit gegen andere erkämpfen muss. Die glauben dann nicht mehr dran, dass sowas möglich ist, sondern die haben sich ein Stück weit unterworfen und glauben, dass sie heutzutage mehr haben, wenn sie sich in ihrem nationalen Kollektiv einem starken Führer unterworfen oder einer starken Richtung, die die Nation stark macht, damit sich die Nation möglichst stark gegen andere durchsetzt. Und dann fällt das meiste für sie ab. Und die glauben nicht mehr dran, dass in diesem Kollektiv quasi so eine soziale Gerechtigkeit hergestellt werden soll, weil sie glauben, das führt zu nichts, diese Demokratisierung, sondern die glauben dann lieber hierarchischer irgendwie, die Ordnung ist klar und jeder tut an seiner Stelle am meisten für die Nation und dann kommt die Nation nach vorne und dann hat man insgesamt fällt dann auch für die Arbeiter mehr ab davon.
Genau, wenn ich Sie am Anfang nämlich richtig verstanden habe, ist es so, dass die das ja auch ganz richtig finden, dass Menschen unterschiedlich viel haben.
Genau, das war das Erstaunliche auch für mich, weil die Arbeitssoziologie eigentlich zeigt, dass Arbeiter zwar schon, die haben so ein, schon immer so ein Leistungsgerechtigkeitsideal, weil sie eben sehr viel von der körperlichen Arbeit herkommen. Also wer mehr arbeitet, soll mehr bekommen. Und früher war das eben von der linken Seite politisiert und da richtete sich quasi dieses Verlangen nach Gerechtigkeit, richtete sich gegen die, die mehr haben, die Fabriken besitzen und so weiter, dass man gesagt hat, wir als Arbeiter, wir schaffen hier alles, wir brauchen auch deswegen einen größeren Anteil. Und ich glaube, dass das ein Stück weit sich gedreht hat und jetzt die eher sagen, ja, über die Globalisierung, wir müssen gucken, dass wir als Standort irgendwie wettbewerbsfähig sind. Also es wurde viel internalisiert, was in den letzten 20, 30 Jahren in der Arbeitswelt über Globalisierung, über neoliberale Reformen und so weiter eingeführt wurde. Der Wettbewerb ist härter, ist existenzieller. Und ich glaube, das haben die Leute sehr stark in ihren Alltagsethos internalisiert. Und die glauben nimmer daran, dass so eine Umverteilung innerhalb der Nation was bringt. Und die AfD greift es auf. Also der völkische Flügelgrat von Höcke zum Beispiel, der hat in vielen Reden schon betont, der sagt, die neue soziale Frage ist nicht die zwischen oben und unten, sondern die zwischen innen und außen. Also dass diese AfD-Arbeiter eben viel stärker auf eine starke Nation jetzt setzen und nicht mehr auf eine offene Gesellschaft, wo eben die Fraktion der Beschäftigten und Lohnabhängigen über Gewerkschaften für ihre Sache kämpfen muss, sondern die glauben jetzt eher dran, wie mit Höcke quasi, dass viel zu viel nach außen verteilt wird und sie auf ihrem Platz, wo man sie hinstellt, kämpfen für eine starke Nation und dann warten sie darauf, dass man von oben her sie belohnt dafür.
Dass dann also so ein paar Krümel abfallen für sie.
Genau.
Weil sie und die Erfahrung gemacht haben in den letzten Jahrzehnten im Zuge der zunehmenden Globalisierung, dass es immer enger geworden ist für die Arbeiterklasse, sagt man, Mensch, so scheint es ja nicht zu funktionieren. Jetzt stärken wir mal unsere Wirtschaft und sehen zu, dass die reichen Menschen gut verdienen, weil dann können sie uns zumindest uns bezahlen. Und wir gucken dann mal, wer dazu gehören soll.
Genau, das Spannende ist ja, dass total diese Trickle-Down-Theorie im Neoliberalismus entspringt. Also da wird ja auch theoretisch im Neoliberalismus.
Wie bitte? Trickle-Down heißt?
Trickle-Down, es rieselt so durch und dann, je mehr halt oben Business gemacht wird, umso mehr rieselt dann auch unten zu denen unten durch. Und da muss man sich dann halt begnügen mit dem, was da durchrieselt. Und das ist eben ganz spannend. Also in den Interviews gibt es dann so Passagen, zum Beispiel sagt so ein AfD-Arbeiter, ja, diese Globalisierung, da hat man ja als kleiner Mann nichts davon. Wenn, dann haben die Unternehmen was davon. Aber das ist halt so. Und das große Problem sind die Lohnkosten. Also sie sehen sich selber immer als Problem. Und wenn ich das eben vergleiche mit meiner Vergleichsgruppe mit Interviews, jetzt nehmen wir mal Arbeiter, die CDU wählen, dann sind die oft so ein bisschen fitter in Bezug auf den Spielraum, den ihr eigener Betrieb hat, haben so ein bisschen mehr Einblick noch, was geht nicht, sind da mehr involviert, geben ein bisschen weniger Plattitüden, also sowas wie, das ist halt so in der Globalisierung von sich. Also das fand ich total spannend, dass die eine realistischere Einschätzung haben und Arbeiter, die CDU wählen, haben viel stärker so ein Gefühl von Normalität, wenn sie mal streiken. Die sagen auch, ja, dann braucht es eine Gegenmacht auch zur Unternehmensseite. In diesem Kapitalismus braucht es da auch eine Gegenmacht. Das macht Sinn, sonst kommt da immer weniger bei uns an. Und über den Betriebsrat kann man da mitmischen und bekommt Einblick auch in den Betrieb. Da sind wir auch bei dem Punkt Gewerkschaft, dass ich eben auch festgestellt habe in den Interviews, dass diese AfD-nahen Arbeiter sich sehr schwer tun mit Gewerkschaft. Sie sind oft drin, so aus Sicherheitsgedanken, aber sie streiten ganz wenig. Sie tun sich wahnsinnig schwer, sich gegen ihren Chef zu stellen.
Aufzulehnen, ja.
Also die autoritäre Prägung ist sehr deutlich. Einer hat es mal auf den Punkt gebracht im Interview, weil ich ihn gefragt habe, was Solidarität für ihn bedeutet. Sagt er, Solidarität, nee, da muss man irgendwas abgeben an irgendjemand, der nichts schafft. Für ihn ist Loyalität ist ein wichtiger Punkt, und zwar gegenüber dem Unternehmer.
Okay. Ja. Haben Sie bei Ihren Interviews, sind Sie da zufällig auch über SPD-Menschen gestolpert?
Genau, also SPDler hatte ich auch in der Vergleichsgruppe. Also ich hatte vor allem AfD-Wähler, eine größere Gruppe, aber ich habe mir mit Absicht nochmal eine Vergleichsgruppe auch gesucht, habe da auch nochmal Leute interviewt und bei SPD-nahen Arbeitern, die haben dann oft noch ein stark linkspolitisiertes Verständnis von Gerechtigkeit, also dass die da oben abgeben sollten an die unten.
Was ja die klassische Gewerkschaftssicht auch ist. Nur der Vollständigkeit halber, waren auch Grüne dabei, die Sie befragt haben?
Nee, Grüne habe ich jetzt keinen gefunden auf die Schnelle. Ich habe jetzt auch nicht so ein Riesensample, sondern das ist ja die Vorstudie, dann, die ich dann noch quantitativ abtesten will. Von daher muss ich jetzt auch keine 2000 Leute interviewen, sondern beim qualitativen Forschen mit den Interviews und so geht es ja um das Verstehen. Und da gibt es eigentlich keine Festlegung, wie viele man machen muss. Ich hatte dann am Ende so 15, 20 Stück Interviews und Feldbeobachtungen. Also ich war in Kreisverbänden der AfD.
Genau, das ist nämlich der nächste spannende Punkt. Sie haben nicht einfach irgendwelche Arbeiter irgendwo befragt, sondern Feldstudien. Feldstudien heißt, Sie waren tatsächlich auf rechten Demos und haben da mit Menschen gesprochen.
Also im Herbst 2022 war ich auch auf diesen sogenannten heißen Hauptdemos, die AfD da ausgerufen hat, und habe auch da mit den Menschen gesprochen Und ich war auch in Ostdeutschland und in Westdeutschland und habe da nach Interviewpartnern gesucht. Bin auf die Demos zunächst, um Interviewpartner zu suchen, aber habe dann auch da Beobachtungsprotokolle, weil das einfach so spannend war, gemacht und benutze die jetzt auch für meine empirische Arbeit. Weil auf den Demos ich dann schon auch massiv mit Verschwörungstheorien konfrontiert war.
Genau, das fand ich nämlich sehr spannend in den Folien, die Sie mir von Ihren Vorträgen zur Verfügung gestellt haben. Da hatten Sie auch ein paar Zitate da drin, die einfach nur absurd klingen. Vielleicht möchten Sie da mal das ein oder andere zum Besten geben, wo man sich fragt, wie kann jemand das unterstützen?
Naja, wenn ein Ingenieur oder so zu einem kommt und erzählt einem dann wirklich, dass man bei der Corona-Impfung Chips gespritzt kriegt unter die Haut, mit der man dann manipulierbar wird oder sich in eine Maschinenmenschen verwandeln kann. Das war für mich dann auch so ein bisschen, wo ich gedacht habe, wie kann so ein technisch versierter, ausgebildeter Mensch wirklich sowas glauben? Und das finde ich total spannender Punkt, weil ich glaube, da merkt man, dass eben Verschwörungstheorien für die Menschen einen ganz wichtigen Effekt bilden. Also mein Eindruck ist oder meine Theorie dazu wäre, dass wenn ich die neoliberale globalisierte Ökonomie wirklich so begreife, dass ich da immer weniger Handlungsräume habe, wo ich selber auch für mich was machen kann und immer dann abhängig bin, zum Beispiel von meinem Unternehmen, von der deutschen Wirtschaft, von unserer Fitness im Standortwettbewerb. Das sind ja alles Dinge, die ich gar nicht beeinflussen kann als kleiner Arbeiter, sage ich mal so. Und je mehr ich wenige eigene Handlungsautonomie habe, umso mehr brauche ich ein Verständnis der Welt, wo ich mich selber in ein besseres Licht rücken kann. Weil wenn die diesen neoliberalen Alltagsethos verinnerlicht haben, da geht es ja sehr viel um die eigene Autonomie, um individuelle Stärke, um sich wirtschaftlich durchzusetzen. Sie müssten sich ja eingestehen, dass sie ganz abhängig, ganz unindividualistisch eigentlich eine schwache Rolle haben im System. Und dann muss ich das irgendwie auch drehen. Und ich glaube, daher kommen die Geschichten, weil in den Geschichten sind sie selber dann auf einmal ganz andere Menschen. Sie sind die, die durchblicken alles, sie sind keine Schlafschafe, sie werten sich massiv auf und sind die, die in der Zukunft, ja, wenn die AfD die Macht ergriffen hat oder die Rechtsextremen die Macht ergriffen haben, dann sind sie die kommende Elite quasi. Und das spürt man sehr
weil
stark.
Weil sie den Durchblick haben.
Weil sie den Durchblick haben und weil sie richtig ethisch richtig leben. Also sie bringen Leistung, sie erfüllen ihre Aufgabe, wo man sie hinstellt, ohne groß für sich zu kämpfen quasi. Und ich glaube, dass sie sich als sowas sehen wie die kommende dominante Bevölkerungsgruppe und das wertet die dann massiv auf, glaube ich.
Nach einer wie auch immer gearteten Revolution, wobei Revolution, glaube ich, ein linker Begriff ist.
Mhm. Aber ist da gar nicht falsch. Also es gibt zum Beispiel von Allensbach gibt es eine Befragung. Da lautet die Frage, sind Sie der Ansicht, dass es so mit unserem jetzigen politischen System nicht weitergeht, dass wir vor einer Krise stehen und unbedingt das System ändern müssen? Und da wird man denken, ja klar, also so wirklich einen deutlichen Umbruch. Da wird man ja denken, klar, da ist die Linkspartei wählen oder die Leute, die Revolution wollen. Von der linken Seite her, nee, da stimmen Linke eben nur zu 24% zu. Und die AfD Anhänger sind eigentlich die einzige Gruppe, die das politische System wirklich grundlegend verändern will, das demokratische, und zwar mit 62%, und da sind nur 8% wollen dieses politische System so nicht ändern.
Wahnsinn.
Also wo man nochmal deutlich sieht, also dass das keine harmlose Bewegung ist, es ist auch keine Verklärung der Wirtschaftswunderjahre, wie man oft sieht, oder nur alleine kulturelle Rebellion gegen zu viel Gender oder so. Sondern ich glaube, da ist schon eine tiefere autoritäre Haltung, die wirklich revolutionär auch was Neues anstrebt.
Da wird einem Angst und Bange. Aber die AfD gibt sich noch immer den Anstrich einer demokratischen Partei, hat deshalb auch ein Wahlprogramm aufgelegt. Wenn man sich das jetzt mal anschaut und durchrechnet, was würde denn das denn vor allem für diese Arbeiterklasse bedeuten, wenn die all das umsetzen würden, was da drinnen steht? Oder genau, ein paar Beispielen vielleicht fest. Also fangen wir mal mit dem Portemonnaie an.
Genau, fangen wir mit dem Portemonnaie an. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste, die Steuerpolitik, die Sie vorschlagen. Und Sie schlagen ja einen ziemlichen Kahlschlag auf der Einnahmenseite des Steuerstaates vor, ja. Also Erbschaftssteuer nie mehr einsetzen, Vermögenssteuer alles abschaffen, was eh ausgesetzt ist, aber den Soli abschaffen, alle möglichen Steuern abschaffen. Und das bedeutet zum einen einen totalen Kahlschlag auf der Einnahmenseite des Steuerstaates. Und wir sehen ja jetzt schon, dass durch die Schuldenbremse die letzte Regierung ist daran zerbrochen, dass man ja dringend investieren muss. Und wenn die AfD sich mit ihrer Steuerpolitik durchsetzen würde, wäre das ein massiver Kahlschlag. Da würden gar keine Investitionen mehr möglich.
Da könnte man wahrscheinlich kaum noch die eigenen Beamten bezahlen, will sagen, Schulen machen wir mal zu.
Genau, das würde immer schwieriger werden, ja. Das ist ganz witzig zum Beispiel, weil die AfD zum Beispiel vorschlägt, da blinken sie wieder in Richtung Arbeiter, weil das denen sehr wichtig ist, das Rentenniveau wieder auf 70% erhöhen. Wäre natürlich eine gute Sache. In Österreich haben wir ja so hohe Rentenniveaus in die Richtung, die kriegen das ja auch finanziert. Aber das kriege ich ja entweder nur in unserem System, indem ich die Arbeits-, also die Nebenkosten der von
Irgendwo
Lohnarbeit
muss das Geld
erhöhe,
herkommen, ja.
dass die Rentenbeiträge steigen. Oder ich erhöhe den Steuerzuschuss des Staates. Da kann ich aber nichts erhöhen, wenn ich vorher den Staat quasi auf der Einnahmenseite ganz klein gemacht habe. Dann kann man ihm keine Rente. Also das ist auch total unseriös, wenn Sie dann mal was versprechen in Richtung arbeitende Bevölkerung, weil dieser Arbeitsfetisch ganz wichtig ist, den pflegen Sie auch. Also es gab ja auch mal eine Entscheidung für den Mindestlohn in der AfD. Sie lehnen jetzt es immer im Parlament ab, ihn weiter zu erhöhen. Aber es gab mal vor 2, 3 Jahren die Entscheidung für den Mindestlohn. Jetzt wäre auch die Frage, auf dem letzten Parteitag in Riesa haben sich sehr stark wieder Neoliberale durchgesetzt in der Arbeits- und Sozialpolitik. Aber diese massive Zerstörung der Einnahmenseite wäre heftig. Und jetzt gibt es vom Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim gibt es eine schöne Studie. Die hat jetzt mal die Steuerpolitik ausgerechnet, was das im Geldbeutel konkret bedeuten würde, wenn es umgesetzt werden würde. Und da ist eben die AfD die Partei, die fast noch stärker wie die FDP, die ganz reichen Leute, also da klingelt es im Geldbeutel, wenn die AfD sich durchsetzt, nicht nur wenn die FDP sich durchsetzt. Und bei den Arbeitern kommt da nicht viel rum. Ja. Dann ganz abgesehen davon, dass alle Parteien immer nur irgendjemand was geben wollen. Außer muss man fairerweise sagen, die Linkspartei, die auch sagt, wo es herkommen soll, also wem sie was wegnehmen wollen, natürlich linksparteimäßig den Reichen quasi. So. Aber bei den anderen, die geben nur, wo man dann auch nicht weiß, wo soll das dann herkommen. Und bei der AfD wurden halt die Reichen da sehr stark.
Profitieren.
Ja, genau. Was auch noch ein ganz wichtiger Punkt wäre eigentlich für Arbeiter, wäre auch der Angriff auf die Gewerkschaften. Also das kann man sich auch immer anhören in den Videos aus dem Bundestag, wenn Jürgen Pohl, also der spricht immer beim Thema Arbeitspolitik im Bundestag und der weist in fast jeder Rede darauf hin, dass er den Tarifvorbehalt der Gewerkschaften abschaffen will. Und der Tarifvorbehalt abschaffen, das ist das Recht der Gewerkschaften, Flächentarife auch auszuhandeln. Wenn ich das gesetzlich abschaffe, dann ist eine Gewerkschaft eigentlich quasi nicht mehr sehr handlungsfähig. Man könnte dann nur noch im Häuserkampf in jedem Betrieb Tarifverträge aushandeln. Und das sagt Jürgen Pohl auch, das will er so, dass er eben Betriebsräte in Zukunft Tarifverträge nur für jedes Haus einzeln aushandeln. Aber man kann sich ja vorstellen, wie leicht jedes Unternehmen gegen das andere dann ausspielbar ist. Ich glaube,
Und
dass
da
das
droht
nicht
man dann
einmal eine
einmal mit dem Verlust von
Kapitalseite.
Arbeitsplätzen und dann wird der Tarif wieder nach unten angeglichen. Es gibt doch aber auch sowas wie rechtsextrem oder rechte Gewerkschaften. Was hat's
Genau,
mit
das.
denen auf sich? Was wollen die denn erreichen?
Genau, das ist der nächste Punkt, den die AfD seit die starke Höcke-Fraktion, also die völkische Fraktion, sich sehr stark durchgesetzt hat. Auf diesem Parteitag, wo das passiert ist, wurde dann auch eben der Unvereinbarkeitsbeschluss zum Beispiel mit dem Zentrum Automobil aufgehoben. Das ist so
Was ist
eine
das?
rechte Pseudogewerkschaft, wurde gegründet von Neonazis, zum Beispiel dem ehemaligen Sänger der Band Neue Werte. Alle, die den NSU noch kennen, haben vielleicht mal das Bekennervideo im Hinterkopf, wo dieses zynische mit diesem Paulchen Panther. Die Musik, die da läuft, ist von dieser Nazi-Band Neue Werte. Und der ehemalige, nicht Sänger, ich glaube Bassist ist es, dieser Band, der hat das Zentrum Automobil gegründet. Und das ist so eine Pseudo-Gewerkschaft, die versucht, im Betrieb die IG Metall zu bekämpfen und versucht da in den Betriebsräten und so hochzukommen.
Wenn ich in eine Gewerkschaft gehe, dann verspreche ich mir davon ja irgendwas. Und Gewerkschaft ist ja nun mal dafür da, ArbeitnehmerInnenrechte zu stärken. Rechte Gewerkschaft ist doch völlig paradox.
Genau, es ist paradox, weil am Ende sowas wie eine Betriebsgemeinschaft herauskommt, ähnlich so wie es mal im Nationalsozialismus die NS-Betriebsgemeinschaft gab, wo halt am Ende die Arbeitnehmer das Opfer zu bringen haben für das größere Wohl des Betriebes und wo man eigentlich nicht mehr so viel mitbestimmen kann, sondern an seiner Stelle eben auch wieder soldatisch seine Pflicht zu erfüllen hat. Was die aber machen, die arbeiten gar nicht mit Rassismus. Da hätten sie zum Beispiel in großindustriellen Großbetrieben keine Chance, weil die Belegschaft sehr multikulti quasi ist. Sondern was die eben auch wieder machen, ist, sie arbeiten sehr stark mit Verschwörungsmotiven. Eben die IG Metall wäre ein Teil des Regenbogenimperiums, das daran arbeitet, die deutsche Wirtschaft zu zerstören.
Regenbogenimperium hat was mit Queerfeindlichkeit zu tun.
Ja, genau. Da wird ganz viel subsumiert. Meistens irgendwie, dass es aus Amerika kommt.
Ja, da Queer und Besitzstand hat ja jetzt gerade mal nicht so ganz viel miteinander zu tun.
Genau, aber das wird in der Verschwörungstheorie alles verkuddelt, dass es quasi böse, dunkle Mächte gibt, meistens amerikanisches Kapital. Und dann in meinen Interviews kommt man dann irgendwann auch immer zu jüdischen Großkapitalisten wie Soros oder der Familie Oppenheimer oder die Bankhäuser werden dann genannt, die ja da hinter allem stecken würden. Und die wollen die deutsche starke Wirtschaft kaputt machen, ja, damit sie nicht mehr diese Konkurrenz, diese starke ökonomische Konkurrenz haben. Und dazu dient auch das ganze Queer-Gedöns in deren ihrer Sichtweise, die nennen das dann
in
Gedöns
Anführungsstrichen als Anführungszeichen, Fast-Zitat.
Weil es auch dazu führt in ihren Augen, dass die deutsche Bevölkerung sich nicht mehr ausreichend reproduziert, dass die Frauen weniger Kinder kriegen. Das ist genauso, auch Feministinnen werden da quasi mitverarbeitet in diesen Wahn. Und da wird eben auch die IG Metall mit subsumiert, weil natürlich die IG Metall versucht, in diesem Arbeitermilieu natürlich auch Geschlechtergleichberechtigung und so weiter durchzusetzen. Die IG Metall ist ja schon ein sehr demokratieorientierter Akteur und versucht es auch in den Milieus zu vermitteln. Und hat da auch immer auch Mehrheiten auf den Gewerkschaftstagen für solche Dinge. Und sowas wird dann natürlich genutzt, um sie diesem feindlichen Imperium, eben dem Regenbogenimperium zuzuordnen. Und die machen dann zum Beispiel, verraten den Verbrennermotor. Also das ist, glaube ich, gerade ein Motiv in der Autoindustrie. IG Metall hat wirklich gesagt, wir müssen uns jetzt auf die Transformation einlassen. Und die Zukunft gehört nicht dem Verbrenner, weil eben in der EU war das ja auch festgelegt, dass das Verbrenner auskommt. Und dann hat die IG Metall eben über Betriebsratsbefragungen festgestellt, dass noch nicht in vielen Betrieben die Realität angekommen ist und sich Betriebe überlegen, was mache ich in der Transformation. Und dann hat die IG Metall natürlich schon auch gesagt, ja, wir müssen uns auf die Transformation einlassen, hat sie bekannt zu diesem Verbrennerende. Und das wurde natürlich auch von den rechten Gruppen massiv ihnen aufs Brot geschmiert, weil natürlich auch die Diskussion um Klimawandel und Transformation für die Rechten auch nur eine Strategie des bösen Imperiums ist, um Deutschland quasi zu schaden.
Also wenn man diese ganzen Geschichten hört, das ist ja so eine, wie soll ich es nennen? Wie sage ich es einigermaßen sozial? Gequirlte Kacke.
Ja, wenn ich den
Wie geht es Ihnen, wenn Sie das jetzt immer wieder hören? Also Sie wollen damit wissenschaftlich umgehen. Kann man das überhaupt irgendwie wissenschaftlich zusammenbringen? Weil es widerspricht sich doch auch ständig und es kann nicht funktionieren. Und wenn man das eine durchziehen würde von dem, was Sie fordern, würden Sie damit ja das andere total kaputt machen. Also es funktioniert doch vorne und hinten nicht, was Sie sich vorstellen. Wie gehen Sie da jetzt für sich mit um?
Es funktioniert nicht, wenn man so, also da komme ich wieder zurück zu dem Weltbild, wenn man eben ein bestimmtes Weltbild hat, wenn man zum Beispiel wie wir sage ich jetzt mal so, wie wir, wenn man wirklich glaubt, es gibt den menschgemachten Klimawandel, der findet statt, den sollten wir vielleicht besser versuchen zu verhindern.
Unterschreibe ich
Dann
dieses Bild, ja, haben wir gemeinsam.
Genau, da hat man natürlich eine ganz andere Wertegrundlage. Aber wenn man jetzt, müssen Sie sich da reinversetzen, wenn das jetzt jemand ist, der daran gar nicht glaubt, der glaubt, das ist eine Strategie von irgendwelchem Ostküstenkapital, wie die das nennen. Aber in dem ihrem Weltbild müssen Sie sich irgendwie erklären, wenn man nicht an den Klimawandel glaubt, warum soll eine so erfolgreiche Industrie auf einmal so massiv umgebaut werden?
So eine erfolgreiche Industrie wie die Automobilindustrie in Deutschland.
Die Automobilindustrie,
okay.
Genau. Wobei, wenn Sie jetzt genau beobachten würden, und das finde ich, ist dann immer doch der Unterschied, dass ich glaube, Arbeiter, die demokratische Parteien wählen, haben dann doch noch eine höhere Kompetenz. Wenn man sich die Absatzzahlen für Verbrenner in China oder so anguckt, muss man sich eh neu erfinden. Man verkauft ja die Verbrenner gar nirgends mehr, ja. Aber das wird dann natürlich auch ausgeblendet, ja. Von daher.
Genau, bei vielen Fakten wird die Realität einfach aus, also es gibt alternative Wahrheiten oder wie heißen die Dinge? Also ich mag diese ganzen Begrifflichkeiten gar nicht unbedingt wiederholen. Zusammenfassend, kriege ich aber immer noch nicht wirklich dieses alternative Weltbild auf die Kette und kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand das schon mal durchgerechnet hat, dass das funktionieren könnte. Also wir haben eben ja davon gesprochen, was der Einzelne weniger im Portemonnaie hat. Aber wie soll es denn diesem nationalen Staat gehen, wenn man das alles umsetzt? Also ich sag's mal auch polemisch, wenn man heute alle Ausländer dazu auffordern würde, einfach nur einen Tag die Arbeit niederzulegen, da würden Menschen sterben in Krankenhäusern. Da würden Kinder nicht betreut werden, abgesehen davon, dass ich wieder selber putzen muss.
Genau, aber wenn man diese Dinge, diese Wertgrundlage hat, ist die Logik, auf die es rausläuft, ist ja so, Deutschland muss stark und autonom sein. Und dann stellt man sich das so vor, man wirft die Atomkraftwerke wieder an, da hat man den Strom, einigt sich mit Putin wieder auf billiges Gas, da hat man das Gas für die Wärme. Und dann kann man quasi den industriellen Siegeszug, den Deutschland mal hingelegt hat, könnte man so wieder aufbauen.
Wenn wir dann alle ganz viele SUVs kaufen.
Genau. Zum Beispiel, das finde ich auch, was Sie gerade gesagt haben, diesen ganz gravierenden Ding, wenn wir keine Zuwanderung haben, haben wir keine Arbeitskräfte.
Ja, nicht nur keine Zuwanderung, wenn wir die Leute, die da schon da sind, rausschmeißen.
Dann geht sowieso
geht gar nichts mehr.
Vom Prinzip her, aber selbst wenn wir jetzt die Zuwanderung stoppen würden, was die meisten Studien sagen, geht nichts mehr. In den letzten, glaube 2 Jahren waren alle Neuzugänge in der Pflege, waren Menschen mit Migrationshintergrund quasi oder mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Wer soll das dann machen? Und das ist ganz spannend, weil Sie dem natürlich auch was entgegensetzen. Sie wollen natürlich, dass die Frau wieder 4 Kinder kriegt. Also es gibt so ein Plakat,
aber dann ist ja der syrische,
wo eine schwangere Frau drauf ist und dann steht drüber, Fachkräfte machen wir selber. Also man will eben wieder zurück zu so einer völkischen Politik, wo die Frau, die deutsche Frau, gefälligst 4 Kinder zu kriegen hat.
Aber
anders
dann,
könnte man das ja gar nicht
ausdrücken. Aber dann ist ja auch schon der syrische Arzt nicht mehr da und die Orthopädin auch nicht.
Genau, also das ist auch völlig unrealistisch.
Es rechnet sich alles überhaupt vorne und hinten nicht.
In einem entwickelten Land kann man keine Geburtenraten von 4 oder 5 Kindern erreichen. Das ist natürlich.
Wenn man dann noch in der Stadt wohnen möchte. Ja, okay. 4 Kinder sind toll, wenn man den Platz hat. Überhaupt keine Frage. Aber Frau möchte sich das vielleicht nicht ganz so gerne vorschreiben lassen. Also wir beide sind uns auf jeden Fall einig, dass das ziemlicher Blödsinn ist, dieses Weltbild, dass es nicht in sich schlüssig ist. Aber wir kommen ja immer wieder mit Leuten zusammen, die dran glauben. Und das werden ja scheinbar immer mehr. Was können wir denn dagegen tun? Kann man da argumentieren? Also ich ziehe mich meistens zurück und sage einfach nur, du, habe ich definitiv eine andere Meinung, aber lass uns die jetzt nicht irgendwie hier beim Bier besprechen. Das würde unschön werden.
Genau, das ist der Punkt. Man muss sich immer vor Augen führen, dass dieses Weltbild für die Leute ja eine Funktion hat, dass sie sich selber aufwerten. Und ich glaube, es ist immer schwierig, Menschen von was abzubringen, mit was sie sich ja eigentlich ganz wohlfühlen. Wobei, es gibt auch Studien, dass Menschen, die sich viel mit so AfD-Inhalten beschäftigen, auch psychisch ein Stück weit darunter leiden, weil es ja alles auch sehr negativ ist. Ja, wenn sie immer mit Verschwörungen und man beschäftigt sich auch immer mit dem Niedergang Deutschlands.
Also
Die
die
ganze
Leute, die
Zeit
diesen
und so.
Theorien glauben, für die ist
Die
es
diesen Theorien
psychisch
glauben,
schädlich.
für die ist es eigentlich auch nicht so gesund. Da gibt es sogar Studien dazu. Aber vom Prinzip her lassen sie nicht davon ab, weil sie sich ja schon aufwerten damit. Aber ich glaube, was wichtig wäre, wäre schon, wenn wir auch in unserem Alltag, jeder kennt es inzwischen, Familienfest und irgendein Onkel fängt an davon, dass ja heute niemand mehr arbeiten will und die ganzen Ausländer sowieso nicht und man die alle durchfüttern muss und so weiter, dass man da wieder widerspricht. Also einfach, wenn man jetzt auch nicht die Energie hat, in eine Diskussion tief reinzugehen, jetzt auch nicht will,
Ja,
wäre
vor allen
aber
Dingen,
schon
weil es
mal
auch
ein erster
schwierig
Punkt,
ist,
wenn,
da reinzuhaken, wenn mir jemand was erzählt
ja.
von irgendwelchen Chips im Kopf und was waren das noch für Sachen?
Ja. Wenn man dann wenigstens schon mal sowas sagt wie du, ich bin da ganz anderer Meinung, das kann ich so gar nicht stehen lassen, aber lass uns ein anderes Mal drüber reden, ich habe jetzt nicht die Energie oder so. Das wäre der erste Punkt, dass
Das
man
heißt, man Haltung
öfters mal
zeigen.
Haltung zeigt, glaube ich. Und der zweite Punkt wäre natürlich, dass wenn man wirklich öfters widersprechen will, dass man sich schon auch so ein bisschen Techniken zulegen kann oder so Trainings. Also es gibt zum Beispiel Aufstehen gegen Rassismus ist so eine Organisation, die verschiedene Gruppen mal ins Leben gerufen haben, Umweltschutzgruppen, Gewerkschaften und so weiter. Da, wenn man auf die Seite geht, da kann man auch Teamer quasi sich holen, die so Stammtischkämpfer-Trainings heißt es, also die so Argumentationstrainings einem geben. Und zwar ist die Idee dahinter folgende. Das sind jetzt keine Trainings in verschiedenen Themen, weil man sieht Klimawandel oder so, dass man da total fit ist. Das hilft total, aber das kann man nicht leisten. Das muss schon jeder selber machen.
Sich die
Also das
Fakten
hilft
drauf
auch.
schaffen.
Genau, das hilft bestimmt, wenn man in bestimmten Themen sich die Fakten drauf schafft. Wenn dann zum Beispiel Umwelt wichtig ist und man will mit der AfD-Lern über Klimawandel diskutieren, dass man sich da ein bisschen Fakten drauf schafft. Weil die haben sich da auch sehr vertieft. Also da, die haben da schon
Alternative
zwar
Fakten auswendig
ihre
gelernt.
alternativen Fakten, aber die haben sie drauf. Da hilft es natürlich schon, wenn man ein paar Faktenchecks im Kopf hat. Aber was diese Trainings machen, die helfen nochmal so ein bisschen, die Schrecksekunde zu überwinden. Also, dass man so Inhalte schon mal kennenlernt und auch den Schreck verliert. Was redet denn der für gutes Zeug? Dass man da nicht so schockiert ist. Und sie geben einem so ein bisschen Techniken an die Hand. Also zum Beispiel nachfragen. Ja, wenn sie nachfragen, können sie auch das Gespräch ein bisschen leiten, kommt man vielleicht auch zu einem Thema hinleiten, wo man jetzt mehr Ahnung hat oder wo man dann besser sprechen kann. Dann, wenn sie auch mal nachfragen und mal zuhören, dann erreichen sie vielleicht mit so jemand auch, wenn er ihnen auch ein bisschen näher steht, vielleicht mal eine empathische Ebene. Weil ich glaube, ohne die geht's auch nicht unbedingt, dass man auf eine produktive Weise über konfrontatives Zeug spricht.
Also im Prinzip, wenn ich mein Gegenüber nicht ernst nehme, dann kann ich ihn natürlich auch nicht vom Gegenteil überzeugen.
Genau, vom Gegenteil überzeugt, vielleicht einfach mal zu denken geben, aber auch das, wenn man dem anderen zu denken geben will, erreicht man auch besser, wenn irgendwie eine Bindung besteht zwischen den Menschen, ja. Aber ich meine, man erlebt ja gerade oft selbst im nahesten Bereich, dass solche Diskussionen aufkommen. Genau, was auch immer hilft, ist natürlich sich Verbündete dann suchen in der Situation, dass man nochmal jemand hat. Also meistens passieren solche Diskussionen ja auch vor anderen, dass man sich dann irgendwie Verbündete sucht, indem man andere anspricht. Siehst du das nicht auch so? Kann natürlich nach hinten losgehen,
Ich
wenn
wollte
der
gerade,
dann. Genau.
genau die Vision hatte ich auch gerade, wenn ich mich dann
Ja.
auf einer Familienfeier wiederfinde, wo ich dann plötzlich alleine dastehe, dann suche
Genau.
ich mir eine andere Familie.
Dann kann man ja immer noch irgendwie den Exit wählen und sagen, ich sehe das ganz anders, aber lassen wir's. Ich gehe jetzt lieber nochmal ans Buffet oder so. Aber Haltung zeigen ist, glaube ich, schon mal ein erster Schritt, damit sich in so Runden das nicht immer so etabliert und dann ausbreitet und eben zum Common Sense wird. Ich glaube, da ist schon mal die erste gute Tat, wenn man da so einen verschwörungstheoretischen oder rechtsextremen Common Sense durchbricht, indem man einfach Haltung zeigt.
Wie hieß diese Homepage nochmal, die wir natürlich auch in den Shownotes verlinken?
Also Aufstehen gegen Rassismus heißt die Organisation. Es gibt auch noch andere, aber das ist jetzt das, was ich kenne, was ich auch manchmal selber mache als Teamer. Genau diese Trainings, diese Stammtischkämpfer-Trainings, wie das lustig
Stammtischkämpfer.
heißt eben.
Ja, das gefällt mir total gut. Das ist ein schöner Kampfbegriff.
Genau.
In Ihrer Arbeit als Gewerkschaftssekretär kommen Ihnen da jetzt auch öfter Menschen unter, wo Sie denken, oh je.
Ja, natürlich.
Also wenn Sie jetzt wirklich als Gewerkschafter arbeiten, haben Sie da öfter mit Menschen zu tun und wie reagieren Sie dann?
Also da muss man dann auch gucken, ob man es an der Stelle thematisieren will und kann. Normal sind die Gewerkschaften so, dass wir mehrheitlich auf den Gewerkschaftstagen immer noch Beschlüsse fällen können, die durch und durch demokratisch sind. Und es hilft auch, wenn man natürlich sagen kann, hier Beschlusslage bei uns ist aber so und so. Das hilft einem in Diskussionen nach wie vor. Und dann muss man sich eben auch eben diese Überlegung machen. Welche Situation bin ich gerade? Kann ich das jetzt gut bearbeiten oder mag ich mir den und wir sagen, wir sprechen den mal in einem entspannteren Rahmen an oder so. Das ist schon, da muss man immer sehr gut überlegen.
Das ist wahrscheinlich so in den verschiedenen Gremien und den verschiedenen Ebenen.
Genau.
Aber so grundsätzlich ist es so, dass die rechten Arbeiter auch eher nicht in den Gewerkschaften organisiert sind, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
Also sie sind oft drin.
Ah, okay.
Also aus Sicherheitsdenken so ein Stück weit sind öfters welche drin, aber sie sind nicht besonders aktiv. Also sie streiken nicht mit oder sind da sehr skeptisch, sind nicht im Betrieb irgendwie in der Vertrauensgruppe oder so. Es gibt zwar auch, der Soziologe Klaus Dörre beschreibt das zum Beispiel, Opel Eisenach oder so in Thüringen, hat er da Betriebsräte kennengelernt, die organisieren am Wochenende im Bus zu Pegida und sind dann wieder bei Streiks ganz wichtige Personen. Aber ich glaube, dass das für die große Menge der AfD-Arbeiter so nicht zutrifft, sondern dass die eher durch ihre autoritäre Prägung immer zurückhaltend sind gegenüber gewerkschaftlichen Zielen. Und so die gewerkschaftliche Grundhaltung ist eigentlich immer klare Kante gegen rechts und gegen Ideologien. Aber so eine offene Tür für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen, ja. Also quasi, man lässt nicht zu, dass sie jetzt agitieren könnten mit ihrem Zeug. Das würde man auf jeden Fall unterbinden. Aber man versucht trotzdem mit ihnen im Gespräch zu bleiben, auf jeden Fall. Und sie wieder irgendwie in eine andere Richtung zu bringen.
Okay.
IG Metall hat zum Beispiel auch einen Verein zur Bewahrung der Demokratie. Das hat da Stellen auch geschaffen, die in so einer Art und Weise arbeiten in den Betrieben. Wenn man da quasi merkt, dann nehmen so Stimmungen überhand, dass man dann auch da versucht, dagegen zu arbeiten und mit den Leuten im Gespräch wieder, die vielleicht wieder zurückzuholen auf den.
Ja, das heißt, die Gewerkschaften sind tatsächlich recht nah dran an diesen Menschen und können vielleicht sogar auch ein bisschen was bewirken.
Also ich glaube, die Gewerkschaften sind sogar die Organisationen in Deutschland, die noch wirklich an, so wie Sie gerade gesagt haben, am nächsten an die Gruppierungen rankommen. Da müsste man sich schon extra Gruppierungen gründen, die aufsuchen quasi. Zum Beispiel die IG Metall. Da muss man schon froh sein, weil es schon nur ein demokratischer Block in diesen Gruppen ist, wo diese Gruppen erreicht und wo quasi der Frust der Arbeiter verhandelt wird und die Erfahrungen und wo man den bearbeiten kann. Es ist in der Leipziger Mitte-Studie zum Beispiel vor 2 Jahren oder so. Und auch in der Studie von dem Uri Brinkmann, Professor aus Darmstadt, hat es auch schon festgestellt, dass eben Betriebe, die gewerkschaftlich durchdrungen sind, wo man mitarbeiten kann, wo es einen Betriebsrat gibt und so, wo die Leute eben demokratische Autonomie entwickeln und Mitbestimmung entwickeln. Wenn das in Unternehmen durch die Mitbestimmung von Gewerkschaften da ist, dann ist die Anfälligkeit der Leute dafür, Rechtsextremismus, ist wirklich geringer. Also es bringt auch schon was.
Sie machen mir jetzt gerade ein bisschen Hoffnung.
Ja.
Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viel gelernt. Und Ihren Gewerkschaftern gönnen Sie halt allen ein Stammtischkämpfertraining.
Genau, sowas kann man auch, wenn man selber im Betrieb auch ist. Und auch wenn Sie jetzt nichts mit Gewerkschaft am Hut haben, aber Sie haben 3 Kollegen oder 4 und sagen, komm, wir machen da mal so ein Training. Dann kann man auch Aufstehen gegen Rassismus anschreiben und sagen, ob die 2 Teams vorbeischicken können. Genau.
Ja, wunderbar. Ich sage ganz, ganz vielen Dank für diesen Einblick in ein Weltbild, von dem es mir lieber gewesen wäre, wenn das niemand hätte und das ich nach wie vor nicht nachvollziehen kann. Jede Einzelne kann auf jeden Fall ein bisschen was dagegen tun. Zuallererst gehen Sie alle zur Wahl, machen Sie Ihr Kreuz bei einer demokratischen Partei und machen Sie auch mal den Mund auf, wenn im Bekanntenkreis jemand anfängt, faschistoid zu schwurbeln und wenn es nur ist, indem sie Haltung zeigen, haben wir gerade gelernt. Und machen Sie vielleicht ein Stammtischkämpfertraining. Ich finde diesen nicht nur diesen Namen wunderbar. Und ich sage vielen Dank, Tobias Kafegi.
Gerne. Auch Ihnen vielen Dank für die Einladung.
Und wir sind jetzt ganz gespannt, was Diözesanpräses Michael Wagner zum Thema zu sagen hat. Ich sage schon mal danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihre Brigitte Strauß.
Kapum, der Denkanstoß mit KAB Diözesanpräses Michael Wagner.
Das Paradies auf Erden. Das Land, in dem immer Honig fließt, die gebratenen Tauben einem in den Mund fliegen. Wer träumt nicht davon? Der Blick aufs Paradies verzaubert den tristen Alltag. Doch die Zukunft, die einem auf Erden versprochenen Paradies folgt, wirkt meist mehr als entzaubernd. Oder mit dem Philosophen Karl Popper gesprochen? Der Versuch, den Himmel auf Erden einzurichten, erzeugt stets die Hölle. Der Blick ins vergangene Jahrhundert offenbart uns zwei Unternehmungen, die ein höllisches Paradies erschufen. Der Nationalsozialismus in Deutschland und der Stalinismus in Russland. Der Stalinismus wirkte sich zudem dann auch noch sehr stark aus auf die DDR. Solche Systeme sind geprägt von Disziplin. Es herrscht eine Autorität, ein Führer, eine Partei oder beides in Kombination. Ohne Wenn und Aber wird ihren Befehlen gefolgt. Das nennt man dann seine Pflicht tun. Disziplin und Autorität haben Geschichte in Deutschland. Denn auch das Deutsche Reich wurde von beiden geprägt. Kinder und Gefangene kamen in Zuchtanstalten. Psychisch Kranke schloss man ein in Heilanstalten. Die Jugend wurde gedrillt in den Lehranstalten. Die Gesellschaft glich einer Anstalt. In ihr war alles geregelt. Es wurde strengstens überwacht, ob jeder Mensch das auch leistete, was von ihm erwartet worden ist. Haben wir das aber nicht hinter uns gelassen? Leben wir nicht in einer Gesellschaft, die auf den Werten einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung basiert? Warum erstarken dann weltweit rechtsextreme und autoritäre Parteien und Bewegungen? Ein wesentlicher Grund ist, das Fundament des herrschenden Neoliberalismus ist autoritär, antidemokratisch und leistungszentriert. Leistung ist die neue Autorität. Sie befiehlt, wer nichts leistet, ist nichts wert. Dabei hat sich die Ausbeutung verlagert. Das Ich steht im Vordergrund. Der Unternehmer ist die Idealfigur im Neoliberalismus. Es braucht keine äußere Anstalt mehr, um zu disziplinieren. Das Ganze ist nun nach innen hineingerichtet. Ich selber optimiere mich, lerne mein Leben lang, verbessere meine Leistung stetig. Ich bin meines eigenen Glückes Schmied. Glaube daran und du wirst erfolgreich sein. So lauten die Parolen. Sie fordern meine absolute konstante Disziplin. Diese ist verinnerlicht und wird nicht mehr hinterfragt. Folglich muss ich doch erfolgreich sein, wenn ich nur genügend leiste. Wenn nicht, hindert mich jemand anderes daran oder er stiehlt mir meinen Lohn der Pflichterfüllung. Hinzu kommt, die Welt hat sich verändert. Heute funktioniert vieles nicht mehr so, wie es einmal funktioniert hat. Andere Zeiten, andere Sitten, andere Lösungen, andere Techniken. Vieles funktioniert heute nicht mehr so wie damals. Und wenn ich von der Zukunft nicht mehr viel erwarte, bleibt nur eines. Ich erwarte alles aus der Vergangenheit. Ich sehne mich wieder zurück nach Sicherheit, Orientierung und Zuverlässigkeit. Das Paradies erschafft nicht das Wiederherstellen der Vergangenheit. Nein, das Paradies auf Erden ist und bleibt Utopie, ein Ziel, das ich nie hier auf Erden erreichen werde. Das hat Christus auch so verkündet. Weder hat er das Paradies auf Erden versprochen, noch hat er versucht, die Vergangenheit seines Volkes Israel zu restaurieren. Er mahnte vielmehr, lass die Toten ihre Toten begraben. Lebe in Solidarität mit den Mitmenschen. Folge keiner Autorität blindlings auf Erden. So schaffst du kein Paradies, aber du wirst ein Leben ermöglichen, das mehr Fülle für alle bereithält.
Das war Kabumm, ein Podcast der katholischen Arbeitnehmerbewegung, produziert vom St. Michaelsbund. Wir machen auch Ihren Podcast.